Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner am Mikrofon herzlich willkommen. Es wäre die erste persönliche Begegnung am Donnerstag seit langem zwischen US-Präsident Trump und dem chinesischen Machthaber Xi, und beide Seiten haben bereits Entspannung im Handelsstreit signalisiert. Darauf freuen sich auch amerikanische Unternehmen, denn auch die spüren langsam die hohen Importzölle. Wir berichten gleich, und auch die deutsche Wirtschaft gerät ja zwischen die Fronten, und Abhängigkeiten von China treten derzeit offen zutage bei seltenen Erden und auch bei Chips. Das Thema auf dem Außenwirtschaftstag heute, organisiert vom Bundeswirtschaftsministerium. Der Online-Versandhändler Amazon will 14.000 Jobs in der Verwaltung streichen. Da übernimmt die KI. Dazu mehr am Ende der Sendung. Und starten wollen wir mit Rheinmetall. Für Berlin inzwischen ja viel mehr als ein Wirtschaftsunternehmen, eher ein wichtiger sicherheitspolitischer Akteur, wenn nicht fast schon Partner. Der Rüstungskonzern baut gerade massiv Kapazitäten aus, hat im August erst eine Munitionsfabrik in Niedersachsen eröffnet, und nun folgen weitere Produktionsstätten in Bulgarien. Heute war Vertragsunterzeichnung mit dem Rheinmetall-Chef. Clemens Fehrenkotte hat das für uns beobachtet.
Rheinmetall-Chef Armin Papperger sparte bei der Vertragsunterzeichnung in Sofia nicht mit Superlativen. Das Tempo sei außerordentlich gewesen, sagte er unter Hinweis auf die Zeitspanne von den ersten Gesprächen auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar dieses Jahres bis zum heutigen Abschluss. Wir haben etwas geschaffen, das zu den besten Fabriken der Welt für Artillerie und auch für Artillerietreibladungen gehört. Rheinmetall und der staatliche bulgarische Rüstungskonzern Vesemi schlossen ein Joint Venture für die Entwicklung und Herstellung von Artilleriegeschossen und Treibladungen ab. Der Düsseldorfer Konzern hält mit 51% die Mehrheit an dem Gemeinschaftsunternehmen. In der Stadt Sopot wollen der bulgarische Staat und Rheinmetall mehr als 1 Milliarde Euro investieren. Und das sei erst der Anfang. Armin Papperger:
We will create 150.000 full-shot modular charges.
Wir werden hier in Bulgarien 150.000 Artillerietreibladungen herstellen. Wir haben in den nächsten 10 bis 15 Jahren einen enormen Bedarf. Und wir freuen uns sehr, dass wir auch eine Fabrik mit etwa 100.000 155 mm Projektilen für Bulgarien aufbauen, aber auch für den Export. Bislang produziert Bulgarien, das vormals dem Warschauer Pakt angehört hatte und seit 2004 Mitglied der NATO ist, Artilleriegeschosse der Kaliber 122 und 152, die unter anderem an die Ukraine geliefert werden. Mit der neuen Produktionsstätte wird Bulgarien auch die westlichen Partnerländer beliefern können. Europa und die NATO, so sagte der Rheinmetall-Chef, hätten einen Bedarf an Artilleriemunition von 50 Millionen Geschossrunden. Wenn wir die Genehmigung erhalten, und ich bin mir sicher, dass wir sie sehr schnell bekommen werden, werden wir, der Rheinmetall dafür sorgt, dass wir in 14 Monaten bereit sind, genauso schnell vorankommen wie in Deutschland. Papperger dankte unter anderem seinen Verhandlungspartner auf bulgarischer Seite, dem langjährigen ehemaligen Ministerpräsidenten Bojko Borissow, dem Chef der Regierungspartei GERB. Borissows Partei stellt den Ministerpräsidenten und die größte Fraktion im bulgarischen Parlament.
Über die neue Rheinmetall-Investition in Bulgarien, Clemens Fehrenkotte. Die USA haben, um den Druck zu erhöhen, auf Russland Sanktionen gegen russische Ölkonzerne, unter anderem Rosneft, verhängt. Rosneft Deutschland sei davon aber erstmal nicht betroffen. Das versicherte heute Wirtschaftsministerin Katharina Reiche am Rande des Außenwirtschaftstags, zu dem ihr Ministerium eingeladen hatte. Eine Veranstaltung, auf der es eigentlich um ganz andere Themen ging, brisante Themen, denn der deutsche Exportmotor, der ist ziemlich ins Stottern geraten. Abhängigkeiten von China sorgen für Lieferkettenprobleme, die Produktionsabläufe gefährden, und zwar nicht nur in der Autobranche. Jörg Münchenberg war für uns vor Ort.
In einer Grundsatzrede hat Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, CDU, auf dem Außenwirtschaftstag vor einem drohenden wirtschaftlichen Abstieg Deutschlands gewarnt. Vor allem im Vergleich zu den anderen führenden Wirtschaftsnationen wie China oder die USA sei die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt inzwischen deutlich zurückgefallen.
Deutschland hat seine Unternehmen mit überbordender Regulierung, mit hohen Energiepreisen infolge einer, ich muss es so sagen, auch fehlgeleiteten Energiepolitik verteuert und einen Sozialstaat aufgebaut, der in dieser Dimension eine Belastung für die Arbeitsplätze und eine Belastung für den Kostenfaktor Arbeit ist. Wir sind mit unseren Strukturen derzeit nicht wettbewerbsfähig.
Viele der im Haus der deutschen Wirtschaft anwesenden Unternehmerinnen und Unternehmer dürften Reiche zumindest in der Analyse weitgehend zugestimmt haben. Zumal gleichzeitig die Exportwirtschaft gewaltig unter Druck steht. China und die USA setzen zunehmend auf das Prinzip Macht durch Stärke. Wirtschaftspolitik ist längst zur Geopolitik geworden. Das, so die Wirtschaftsministerin, zeige sich nicht zuletzt an den chinesischen Exportbeschränkungen für die sogenannten seltenen Erden.
China geht es nicht um das einzelne Element oder eine einzelne Technologie. Es geht sehr strategisch um alle Dimensionen, eine politische, eine ökonomische und eine militärische.
Reiche forderte deshalb Konsequenzen. Europa müsse wieder Motor für mehr Wettbewerb werden, auch durch den Abbau von Bürokratie. Es brauche mehr Freihandelsabkommen, während sich die Unternehmen bei den Lieferketten endlich breiter aufstellen müssten. Stichwort die anhaltenden Lieferengpässe durch den Streit beim chinesischen Chiphersteller Nexperia.
Ich habe wenig Verständnis, wenn nach Corona, wenn nach Gaskrise einige Unternehmen immer noch auf eine Single-Source-Strategie setzen und nach dem Einfrieren der Chip-Exporte erstaunt feststellen, dass sie nur auf eine Quelle zurückgreifen können.
Gleichzeitig mahnte Reiche auch mehr Risikobereitschaft an, eine Aufforderung, die wiederum Christopher Mennekes, Geschäftsführer des gleichnamigen Elektrotechnikunternehmens, an die Ministerin mit Verweis auf die anhaltende Debatte über eine Aufweichung des Verbrenneraus 2035 prompt zurückspielte.
Da ist dann auch wiederum Politik ein Stück weit gefragt, denn wir stehen vor großen Transformationen. Und ein Punkt, den ich hier gerne machen möchte, ist, dass wir in Deutschland, Stichwort Innovation, nicht verleitet werden dürfen zu sehr an den Technologien, die uns früher stark gemacht haben und die uns Wohlstand beschaffen haben, festzuhalten und dann aus dem Blick zu verlieren, was die Zukunft bedeutet. China tut das.
Grundsätzlich aber herrscht auf dem Panel weitgehend Einigkeit. Ja, der politische wie unternehmerische Handlungsdruck ist enorm. Ebenso der wachsende Konkurrenzdruck auf den internationalen Märkten bei gleichzeitiger Tendenz zur Abschottung. Gleichzeitig verfüge Deutschland aber noch immer über erhebliche Innovationskraft und ein starkes Unternehmertum. Oder, wie es die Wirtschaftsministerin am Ende versöhnlich formulierte,
unser Ruf ist gut. Und mit diesem guten Ruf können wir wuchern.
Sagt die Wirtschaftsministerin am Ende des Beitrags von Jörg Münchenberg. Im Handelsstreit zwischen den USA und China stehen die Zeichen mittlerweile auf Entspannung vor dem Treffen am Donnerstag. Und auch viele amerikanische Unternehmen hoffen inzwischen auf ein Handelsabkommen oder zumindest auf eine verlässliche Vereinbarung, die länger hält als ein paar Wochen. Denn Trumps America First Politik und das Zoll-Ping-Pong hinterlässt Spuren. Sarah Schmidt hat mit Unternehmern in Kalifornien gesprochen.
Ein kleiner Teigfladen, fast wie ein Pfannkuchen. Darin ein Zettel, der schnell unter dem zusammengefalteten Teig verschwindet. Seit 63 Jahren werden so in San Franciscos Chinatown Glückskekse produziert. Kevin Chan gehört der Familienbetrieb. Zwischen seinen Regalen drängen sich Touristen aus aller Welt.
Viele Kunden fragen, verkaufen Sie Gold?
Was so teuer geworden sei, wollen sie wissen. Zum Beispiel die kleinen gelben Boxen, in denen die Kekse verpackt sind. Sie sind jetzt teurer und mit ihnen ihr Inhalt. Von vorher 1 Dollar auf jetzt 1,30 Dollar.
Für uns Händler ist es hart. Erst 3 Jahre Pandemie. Davon konnten wir uns 1 Jahr lang erholen. Jetzt die Zölle. Wie ein ständiges Auf und Ab.
America first. Amerika zuerst. Das ist Donald Trumps Handelsstrategie. Das Hin und Her bei den Zöllen ist aber ein Problem für Kevin Chans Geschäft. Er versteht, dass der US-Präsident China mit Zöllen unter Druck setzen will. Handel müsse fair sein. Er versucht das, was in und um seine Kekse gebraucht wird, in den USA zu kaufen. Aber
die USA sind auf den Rest der Welt angewiesen. Hier zu fertigen ist wegen der hohen Arbeitskosten zu teuer. Und außerdem dauert es Jahre, neue Fabriken zu bauen, wegen all der Vorschriften. Viele Investoren wollen nicht hier produzieren und wir bleiben abhängig von Waren zum Beispiel aus Indien, China, Vietnam.
Und die kommen auf riesigen Containerschiffen in den Häfen von Los Angeles und Long Beach an. Von seinem Bürofenster aus überblickt Geschäftsführer Gene Sirocca die riesigen Schiffe und Kräne. China ist der wichtigste Handelspartner. Bisher habe der Hafen mehr Container umgeschlagen als im Vorjahr. Allerdings,
als wirklich etwas durchgesetzt wurde, traten die Importeure auf die Bremse und kauften nicht mehr in Asien, insbesondere in China. Aber als Zölle durch verlängerte Fristen verschoben wurden, zog das Frachtaufkommen wieder an. Das Jahr war bisher eine Achterbahnfahrt und wir sind noch nicht am Ende angekommen.
Der Handelskrieg zwischen den USA und China erwirke sich auf vielen Ebenen aus. Neben einem riesigen Containerschiff mit pinker Lackierung steht Alan McCorkle. Er ist Geschäftsführer eines Schiffsterminals. Dort werden Schiffe be- und entladen, die Waren weitertransportiert, zum Beispiel auf Lastwagen. Der Handelskrieg zwischen zwei Supermächten betreffe die gesamte US-Wirtschaft.
So vieles ist damit verknüpft. Das Eisenbahnnetz, die Lkw-Branche, Zoll- und Grenzschutz, die hier jeden Tag unterwegs sind.
Einer der Lastwagen aus dem Hafen fährt vor einer grauen Lagerhalle vor. Dort wartet ihr Besitzer, Bobby Javahari. Der Importeur glaubt nicht, dass Zölle neue Jobs schaffen.
Erstens wird alles automatisiert, sogar in China. Zweitens, glaubst du, dass die Generation Z von 6 Uhr morgens bis in die Nacht in einer Fabrik Heißluftfritteusen zusammenbaut? Ich bitte dich.
Ein Gabelstapler transportiert Kisten hin und her. Schon bald sollen hier Weihnachtsprodukte ankommen. Der Importeur hofft, dass US-Präsident Trump bis dahin den Zollstreit mit China ein für alle Mal beendet.
Er ist ein Geschäftsmann. Manchem stimme ich zu, manchem nicht. Das hier schadet uns ganz besonders.
Uns. Damit meint er vor allem Familienunternehmen wie seines oder die Glückskeksfabrik in San Francisco. Spielbälle in einem Handelskrieg der Supermächte.
Aus Kalifornien der Bericht von Sarah Schmidt. Und wir kommen zurück nach Deutschland, wo Privathaushalte im Schnitt knapp 270 Euro im Monat auf die hohe Kante legen. Die Sparquote fiel zwar laut Statistischem Bundesamt im ersten Halbjahr niedriger aus als ein Jahr zuvor, bleibt aber im internationalen Vergleich noch immer hoch. Das ist also der generelle Trend. Und dazu kommt, dass die Kauflaune der Deutschen ja seit Monaten im Keller ist. Ein wichtiger Indikator hierfür und vor allem auch interessant für den Einzelhandel vor dem Weihnachtsgeschäft ist der monatliche Konsumklimaindex und der ist erneut gesunken, berichtet Micha Erhardt.
Der erneute Dämpfer beim Konsumklima hat vor allem einen Grund, die Befürchtung, weniger zu verdienen, also Geldsorgen.
Alleiniger Verantwortlicher für den Rückgang des Konsumklimas ist in diesem Monat die Einkommenserwartung, die deutlich abgesunken ist,
sagt Rolf Bürkel, Chef der Konsumklimaforschung beim Nürnberger Institut für Marktentscheidungen, das die Stimmung von Verbrauchern jeden Monat gemeinsam mit den Konsumforschern der GfK in Nürnberg veröffentlicht. Die Einkommenserwartungen sind auf den niedrigsten Stand seit März gefallen.
Das zeigt aus meiner Sicht die ganze Verunsicherung, die nach wie vor unter den Verbrauchern herrscht. Wir haben derzeit auch eine wirtschaftliche Schwächephase, diesem Jahr bestenfalls Stagnation der deutschen Wirtschaft. Der Beschäftigungsaufbau, der bis vor 2-3 Jahren auch geherrscht hat, der ist auch zum Stehen gekommen jetzt. Und all das sind Faktoren, die natürlich speziell auch die Verbraucher im Hinblick auf die Konjunktur etwas pessimistischer erscheinen lassen.
Das zeigen auch Daten, die das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung heute veröffentlicht hat. Das Arbeitsmarktbarometer der Forschungsabteilung der Bundesagentur für Arbeit ist im Oktober leicht gefallen. Zwar sei die Phase steigender Arbeitslosigkeit vorbei, allerdings steige die Beschäftigung auch nicht mehr, so die Arbeitsmarktforscher. Ein weiterer Faktor, der die Konsumstimmung trübt, ist die Inflation, die hierzulande zuletzt auf 2,4% und damit über den Zielwert der Europäischen Zentralbank gestiegen ist. Konsumforscher Rolf Bürkel.
Da spielt natürlich auch die Inflation oder die sehr hohen Preise, die wir haben, vor allem für Lebensmittel, aber auch für Energie, eine große Rolle. Wenn ich mehr Geld für Energie und Lebensmittel ausgeben muss, fehlt das natürlich an anderer Stelle und dann speziell dann auch bei größeren Anschaffungen. Und dann werden da entsprechende Anschaffungen oder Planungen auch vorerst zumindest zurückgestellt.
Und so bleibe die Neigung für größere Anschaffungen bei den meisten Verbrauchern weiter im Keller, so die Konsumforscher. Auch der Chefvolkswirt der Commerzbank Jörg Krämer blickt mit einiger Sorge auf die nach wie vor vergleichsweise hohe Inflation hierzulande. Vor allem, wenn man deren Kernrate betrachte, aus der die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet sind. Und der Inflationsschock vor 3 Jahren nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine hinterlasse weiterhin seine Spuren in den Köpfen von Verbraucherinnen und Verbrauchern.
Wenn jetzt in den kommenden Monaten die Inflation immer so hartnäckig dann über der 2% bleibt, ja, dann kann das natürlich dazu führen, dass dieser Inflationsschock von 2022 halt noch viel länger drin bleibt in den Köpfen der Menschen. Und das würde dann die Erholung des privaten Verbrauchs dann dämpfen.
Doch gibt es schließlich auch positive Signale. So verzeichnen die Konjunkturerwartungen der Konsumenten leichte Zuwächse. Und die meisten Ökonomen rechnen damit, dass die schwächelnde Konjunktur im kommenden Jahr wieder an Fahrt gewinnen könnte, weil insbesondere das Sondervermögen für Infrastrukturausgaben langsam seine Wirkung entfalten sollte.
Berichtet aus Frankfurt Mischa Erhardt. Und Themawechsel, Klimawandel und Überfischung haben den Fischbeständen in der Ostsee in den vergangenen Jahren stark zugesetzt. Umweltschützer warnen schon lange vor einem kompletten Kollaps. Wie viel Fisch aus EU-Meeren gefangen werden darf, wird in Brüssel entschieden, jedes Jahr aufs Neue von den Fischerei- und Landwirtschaftsministern. Die haben seit gestern zusammengesessen und über die Fangquoten gerungen, die, und das ist jetzt das Ergebnis, nahezu unverändert bleiben sollen für die Ostseefischer, obwohl der Vorschlag der EU-Kommission eine drastische Reduzierung der Fangmengen vorsah. Moritz Küpper berichtet aus Brüssel.
Die Warnungen waren da, sie wurden aber nicht gehört.
Very happy that we have reached a balanced compromise this morning, supported of most member states.
Jakob Jensen, der dänische Minister für Nahrungsmittel, Landwirtschaft und eben Fischerei, am Morgen in Luxemburg bei der Verkündung des Beschlusses der EU-Staaten. Obwohl die EU-Kommission einen stärkeren Schutz der Bestände empfohlen hatte, bleiben die Fangmengen für Dorsch und Hering in der Ostsee stabil.
We have agreed to continue on the same level as last year.
Einzig Schweden, das auf geringere Quoten gedrängt hatte, trug den Beschluss nicht mit. Bei Schollen wird die Menge leicht um -3% gesenkt, während sie bei Sprotten um 45% steigt. Deutschland hatte sich dafür eingesetzt, dass, trotz weitreichender Fangverbote, kleine Küstenfischer weiter westlichen Hering in begrenztem Rahmen mit passiven Fanggeräten, wie beispielsweise Stellnetzen und Reusen, gezielt fangen können. Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer.
Die Fischerei ist neben dem wirtschaftlichen Gut auch ein Tourismusfaktor, ein Kulturgut. Und vor allem ist es auch ein Stück Heimat.
Die Lage in der Ostsee sei weiterhin ernst, so Dänemarks Fischereiminister Jensen, dessen Land aktuell den regelmäßig wechselnden Vorsitz unter den EU-Staaten innehat. Dennoch folgte man nicht den Empfehlungen der EU-Kommission. Laut Kostas Kadis, dem EU-Kommissar für Fischerei und Ozeane, brauche es daher nun offene Ansätze, die Lage zu verbessern. Dazu gehöre es auch, die Bestände von Fischfressern wie Robben und Kormorane in den Blick zu nehmen.
We need a holistic approach and address the challenge of cormorants and seals could be one of the many measures that should be taken for the recovery of the fish stocks in the Baltic Sea.
Wir stellen jetzt in den letzten, sagen wir mal, 10 oder 15 Jahren fest, dass der Klimawandel hier eine viel größere Rolle spielt als in den übrigen Gebieten der Welt. Und dazu kommt, dass die Ostsee unter den Nährstoffeinleitungen leidet. In der Summe spielt die Fischerei fast keine Rolle mehr und die Umweltbedingungen haben übernommen. Und das ist ein wirklich dickes Brett.
Hält Christopher Zimmermann vom Thünen-Institut für Ostseefischerei dagegen.
Unsere Möglichkeiten, durch Reduzierung der Fischerei die Bestände zu fördern, den Beständen wieder auf die Füße zu helfen, sind im Grunde am Ende.
Kurzfristig sei daher Fangquote hin oder her keine Erholung in Sicht.
Beim Klimawandel werden wir 30, 40, 50 Jahre brauchen, um das Ruder rumzureißen. Ein bisschen schneller kann es gehen, wenn man sich um die Nährstoffeinträge in die Ostsee kümmert. Auch da ist es so, dass die Ostsee inzwischen so viele Nährstoffe enthält, dass selbst wenn man den Hahn sofort zudrehen würde, würde es 10 Jahre dauern, bis wir eine Verbesserung bemerken. Trotzdem muss man den Hahn zudrehen, denn sonst wird es einfach alles immer nur noch schlimmer.
Umweltschützer warnen schon lange davor, dass Bestände zusammenbrechen können. Der NABU etwa kritisiert die Entscheidung nun ergebe weder ökologisch noch ökonomisch Sinn, sondern, Zitat, wiederhole das politische Versagen der vergangenen Jahre.
Reaktionen auf die neuen Fangquoten in der Ostsee waren das von Moritz Küpper. Wenn Unternehmen massiv Stellen abbauen, radikal sparen, steckt meist eine finanzielle Schieflage dahinter. Nicht so beim weltgrößten Online-Händler Amazon. Der verdient nämlich prächtig und will dennoch 14.000 Arbeitsplätze in der Verwaltung. Insgesamt waren das zuletzt 350.000 weltweit abbauen. Und das könnte erst der Anfang sein. In den Medien wurde schon über eine höhere Zahl spekuliert. Und begründet wird der Abbau von Amazon mit dem zunehmenden Einsatz von künstlicher Intelligenz. Unklar ist bislang, ob von dem Sparkurs auch Jobs in Deutschland betroffen sind. Nils Dams berichtet aus Los Angeles.
Manche fragen sich womöglich, warum wir Stellen streichen, obwohl wir so gut dastehen, heißt es in einer E-Mail, die Amazon an Mitarbeitende verschickt hat. Die Antwort, weil sich die Welt schnell verändert. Künstliche Intelligenz stelle die größte technische Veränderung seit dem Internet dar. Um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein, wolle der Online-Händler Hierarchieebenen und Bürokratie abbauen. Die New York Times berichtet, dass laut Insidern im Januar weitere Stellen gestrichen werden könnten. Schon im Juni hatte Konzernchef Andy Jassy von möglichen Stellenstreichungen gesprochen. Damals erklärte er auch, dass mehr und mehr Routineaufgaben auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bewältigt werden könnten, was zu einem weiteren Stellenabbau führen könnte. Amazon und auch andere große US-Tech-Konzerne investieren gerade hunderte Milliarden Dollar in Datenzentren, um die Entwicklung von künstlicher Intelligenz weiter voranzutreiben. Allein im letzten Quartal hat Amazon einen Gewinn von über 18 Milliarden Dollar gemacht.
Soweit Nils Dams. Amazon will also tausende Stellen streichen. Und damit sind wir bei unserem Börsenreporter Stefan Wolf in Frankfurt. Wie kam denn das an der Börse an?
Ja, die Aktien sind gefragt. Sie ziehen ganz leicht an. Allerdings bleibt die große Euphorie über diesen Umbau aus. Denn letztendlich könnte das Ganze zu einem Nullsummenspiel werden. Der Konzern hat ja auch angekündigt, dass man denjenigen, die an den abzubauenden Stellen momentan noch arbeiten, anbieten will, sich an anderer Stelle im Konzern eine Beschäftigung zu suchen. Also im Endeffekt sagt man, es werden Stellen abgebaut, an anderer Stelle aber wieder aufgebaut. Die Zeichen stehen also weiter auf Wachstum.
Bleiben wir in den USA. Microsoft und OpenAI machen ja schon länger gemeinsame Sache, wollen ihre Partnerschaft jetzt aber umbauen. Was steckt denn dahinter?
Ja, man möchte die Partnerschaft nicht nur umbauen, sondern vertiefen. Microsoft hält jetzt 27% der Anteile an dem Entwickler des KI-Chatbots ChatGPT. Und das zeigt natürlich ganz deutlich, Software und künstliche Intelligenz wachsen zusammen. Und an der Börse ist ja KI der Börsenmotor schlechthin, fast die Aktien, Technologieaktien generell dieser Tage sehr gefragt.
Rheinmetall, wir haben es gehört, will 1 Milliarde in ein Werk in Bulgarien investieren. Gibt es darauf auch eine Aktienreaktion?
Es geht seit Tagen und Wochen in Trippelschritten aufwärts für Rheinmetall. Papiere deutlich stärker gefragt sind ThyssenKrupp Marine Systems, TKMS. Das Unternehmen ist ja erst vergangene Woche vom Stahlkonzern ThyssenKrupp abgespalten worden. Und seitdem überschlagen sich die Kommentatoren mit ihren Empfehlungen. Und das fällt auf ziemlich fruchtbaren Boden.
Schauen wir auf den DAX. Die Zahlen zur Verbraucherstimmung, die konnten da wahrscheinlich nicht stützen heute, oder?
Nein, ganz im Gegenteil, fürchtet man um das Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel, weil sich die Verbraucherstimmung weiter eingetrübt hat. Der deutsche Aktienindex trübt sich auch ein bisschen ein, verliert 23 Punkte oder 0,1%, steht jetzt bei 24.285. Letztendlich ist die Devise Abwarten ausgegeben worden, denn heute und morgen tagt die US-Notenbank. Am Donnerstag wird die Europäische Zentralbank eine Zinsentscheidung bekannt geben. Das heißt also letztendlich, bevor diese Entscheidungen nicht gefallen und kommuniziert worden sind, wird sich hier an der Börse eher weniger tun. Trotzdem schaut man natürlich ganz gespannt auf die Asienreise von US-Präsident Trump. Vor allen Dingen das Treffen mit Japans neuer Regierungschefin hat man als sehr fruchtbar und überraschend gut empfunden. Hier deutet sich also durchaus an, dass die Handelsstreitigkeiten ein Ende finden. Und das hört man generell an der Börse gern, auch wenn man es beim DAX nicht sieht.
Und auch gute Nachrichten gibt es vom europäischen Automarkt. Die Neuzulassungen sind im September gestiegen und deutsche Autobauer, die konnten auch davon profitieren.
Ja, um 10% ging es aufwärts. Die deutschen Hersteller haben ihre Anteile auch deutlich gestiegen. Der Marktanteil von E-Autos ist auf 10,3% gestiegen. Also das alles eine Entwicklung, die ein bisschen Erholungszeichen weckt. Aber letztendlich sagt man, der Automarkt steckt immer noch im Krisenmodus.
Börseninformationen waren das von Stefan Wolf. Vielen Dank. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.